Wunderschönen guten Tag da draußen an den Rundfunkgeräten. Mein Name ist Peter Churchill vom ICF, International Coaching Federation Podcast Team. Und ich möchte heute mal mit etwas Storytelling beginnen. Vor einem halben, dreiviertel Jahr hat mich ein guter Freund aus Berlin angerufen, hat gesagt, Mensch, du bist doch Coach, komm doch mal hier zu unserem Psychodrama-Kongress. Da darfst du dann auch die Eintrittskarte kaufen und da darfst du auch eine Spende machen und dann darfst du auch noch die Bilder machen und da hast du sicherlich ganz viel Spaß. Du magst ja auch Psychodrama. Ah, ich weiß zwar, was Psychodrama ist, aber naja, da waren total spannende Vorträge und der Aufruf hier an alle, auch mal sich um andere Coaching-Branchen zu kümmern, weil da lernt man auch Leute kennen. Ich komme jetzt zu unserem Referenten Bernd Schwandt. Bernd habe ich kennengelernt, weil er auch fotografiert, weil er ganz viele andere interessante Hobbys hat und weil er schreibt, weil er geschrieben hat und wir eine gemeinsame Bekannte in Anführungszeichen haben zum Thema Züricher Ressourcenmodell. Und erstmal schönen guten Abend, lieber Bernd.
Schönen guten Abend, Peter.
Bernd, du schaffst nicht nur an der FH Erfurt, sondern du bist Psychologe, du bist Sprachwissenschaftler und veranstaltest auch Lehrcoachings, bildest Leute aus im Coaching und in Supervision und hast dich auch viel mit dem Züricher Ressourcenmodell beschäftigt. Ist das richtig?
Ja.
Gut. Das Thema, was wir heute haben, ist Emotionen bei der Entscheidungsfindung. Deswegen bin ich da so neugierig geworden und habe dich zu dem Podcast eingeladen. Natürlich, ich treffe am Tag ja viele Entscheidungen und dann hast du mir erklärt, die haben immer was mit Emotionen zu tun. Und natürlich in meiner Seele als Coach interessiert mich das, was macht das bei den Klienten, wie funktioniert das? Also wie kann ich als Coach Klienten helfen, sich diese Emotionen bewusst zu werden?
Ich fange mal noch ein Stück weiter vorne an. Viele der Klienten oder Coaches haben wahrscheinlich ganz oft gehört von, für Entscheidungen benutzen wir unseren Verstand und es wäre klug und vernünftig, die Emotionen draußen zu lassen. Die Emotionen haben dann ein schlechtes Image und ich habe darüber geschrieben, dass das so eigentlich nicht stimmt. Also manchmal schon, weil wenn wir im Kurzschluss reagieren, aus dem Affekt, dann kann das zu schlechten Entscheidungen führen. Aber Emotionen oder sowas, das kommt später noch, somatische Marker können uns sehr wohl dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, die der Verstand so alleine nicht hinkriegt.
Die Emotionen hängen ja mit den Handlungen später zusammen, würde ich als Alfred Adler Schüler sagen. Da kommen ja die Emotionen, dann kommen irgendwie, habe ich das ja irgendwie bewertet, was gerade auf mich zukommt, und dann kommt das Handeln, also dann kommt die Entscheidung. Und erklär mir das nochmal, wie hängt das mit den somatischen Markern zusammen? Wo kommen die dahin?
Wo kommen die dahin? Also wenn du dir überlegst, ob du was willst oder nicht willst, dann gibt es in deinem Körper, in deinem Gehirn auch, aber eben auch ganz stark im Körper schon mal eine Reaktion. Kurz bevor ich hier mit dir angefangen habe, du kamst ein paar Minuten später, ich habe vorhin in meinem Text nochmal gelesen, da gibt es ein Beispiel über Schokolade und nicht so viel Schokolade essen. Und dann liegt hier auf meinem Schreibtisch so eine schöne dunkle Meersalzschokolade rum. Und ich so, jam. Und dann habe ich beschlossen, das war jetzt eine Kognition, ich gönne mir jetzt ein Stück Schokolade, dann bin ich in besserer Laune für das Interview. In dem Moment kann man mich beobachten und sieht, messbar heißt es in 0,2 Sekunden, entweder ein kleines Grinsen oder mein Gesicht entspannt sich oder die Körperhaltung ändert sich. Das heißt, ich sehe dunkle Meersalzschokolade und habe eine positive Reaktion. Da die
Ich
im
muss da mal
Körper,
reingrätschen.
ja, Ja.
Bleiben wir bei dieser wunderbaren Schokolade. Ich liebe Schokolade, Meersalzschokolade. Ich bin gerade völlig bei dir und völlig neidisch, dass du Meersalzschokolade hast. Was bringt mir das Lächeln auf das Gesicht, dass ich meiner Entscheidung oder meiner Versuchung nachgegeben habe, dass ich die Schokolade gegriffen und mir in den Mund gesteckt habe oder dass ich sie jetzt genieße? Wo genau spielen die Emotionen rein und was bringt mir das Lächeln aufs Gesicht?
Alles. Eventuell lächelst du schon, weil du nur Meersalzschokolade hörst. Du hättest sie natürlich jetzt noch lieber
Genau.
im Mund, aber die
Ja,
Vorstellung
genau.
reicht schon, um in deinem Kopf eine Reaktion auszulösen, weil du hast schon mal Meersalzschokolade probiert und hattest offenbar eine positive Reaktion darauf. Die kann man im Coaching nutzen. Also angenommen, meinem Coachee geht es ganz schlecht und der ist irgendwo zwischen depressiv und Burnout, dann ist es gut, wenn ich auf anderes Zauberwort, auf Ressourcen zugreifen kann. Und das sind positive Erinnerungen. Ob ich die Schokolade dazu im Mund habe, ob ich sie mir vorstelle oder ob ich gerade in dem Moment bin, wo ich entscheide, esse ich noch ein Stückchen oder lasse ich es bleiben, das ist ja schon ein Entscheidungsprozess.
Genau.
Nicht der ganz große, wie wechsle ich den Job, kaufe ich das Haus und verschulde mich über x 100.000 D-Mark, sondern esse ich jetzt noch ein Stück Schokolade. Unterspielt. Und wenn das jetzt so eine babsüße Milka Vollmilch wäre, dann hätte ich vielleicht gedacht, nee. Und es gibt viele Leute, die würden lieber die süße Milka Vollmilch essen mit 60% Zuckeranteil. Das ist individuell höchst unterschiedlich. Somatischer Marker heißt, meine früheren Schokoladenerlebnisse sind irgendwo abgespeichert und zwar nicht nur im Gehirn, sondern sie sind abgelegt in einer Art emotionaler Signatur, hat das der Damasio genannt. Antonio Damasio hat in den 90er Jahren oder in den 80ern und 90ern sehr viel über Neurobiologie geforscht, und leitet her, unser Gehirn funktioniert über Erinnerungen von solchen Körpersignalen und diese Erinnerung ist so individuell wie ein Fingerabdruck und hilft uns, eine Geschichte, eine Episode wiederzufinden. Das ist wie die Signatur auf dem Buchrücken in der großen Bibliothek. Das heißt, Emotionen helfen uns, uns zu erinnern und jetzt komme ich wieder auf Entscheidungen. In komplexen Situationen, wo wir gar nicht genau wissen, was wäre jetzt das Richtige, fällt uns was ein und wir haben so das Gefühl von, das könnte jetzt passen.
Okay, das habe ich als Klient, als Coachee, das weiß ich. Wenn ich jetzt aber der Coach bin und der Klient zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem, ich bin kurz vorm Burnout oder was auch immer, wie komme ich denn als Coach an diese Emotion ran? Wie kriege ich denn das raus?
An deine Emotionen oder
Nee,
an
an
du?
meine nicht, sondern an die vom Klienten, wenn du sagst, der hat da Marker. Ich bin auch der Meinung, dass die Lösung des Problems liegt natürlich im Coachee. Aber wie komme ich denn als Coach dahin, dass ich sage, jetzt, wenn ich diese Ressource ansprechen könnte, würde das dem Coachee helfen? Und was hat das mit den Emotionen denn zu tun?
Also sehr basal, du beobachtest ihn genau. Also das, was wo ja gerne geklaut wird, Milton Erickson ausführlich beschrieben hat in seinen Hypno-Geschichten. Du achtest drauf, wann sich die Körperhaltung ändert, die Atmung. Am einfachsten ist ein Lächeln oder wenn die Augen leuchten. Die Maya, mit der du ja auch schon mal gesprochen hast, nennt das so schön das glückselige Grinsen. Also wenn du was ansprichst und da kommt so ein Leuchten oder Strahlen, dann weißt du als Coach, du bist auf dem richtigen Weg. Und möglicherweise gibt der Coachee diese Signale, ohne sich selbst dessen gewahr zu sein. Die sind so schnell und so unterschwellig, dass ich sie selbst vielleicht merke, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn ich darauf achte, kann ich sie als Coach beobachten und gegebenenfalls auch rückmelden.
Jetzt beobachte ich die Emotionen Und stelle fest, er hat da welche. Und wie ist die Rolle überhaupt bei Emotionen für den Coachin? Also wenn ich jetzt die Persönlichkeitsentwicklung des Coaches voranbringen möchte, wie kann ich das in meiner Arbeit als Coach berücksichtigen?
Also in vielen Fällen, dass du dem Coachee dabei hilfst, seine Emotionen und seine Körperreaktionen genauer wahrzunehmen. Gerade wenn du es mit Leuten zu tun hast, die, ich sag mal, aus MINT-Bereichen kommen, Naturwissenschaftler, Ingenieure oder auch Juristen, dann sind das Leute, die sind sehr gut da drin mit ihrem linken präfrontalen Hirn zu arbeiten. Das nennt der Julius Kuhl auch Verstand. Es gibt dann noch den Parallelbegriff mit dem Intentionsgedächtnis, Absichtsgedächtnis, aber der Verstand beschreibt das ganz gut. Das heißt, die verlassen sich auf präzise Überlegungen, auf Kalküle. In der Betriebswirtschaft gibt es dann noch die Hypothese mit dem Rational Man und dem Homo Oeconomicus. Die sind alle verstandeslastig und sagen, verlass dich nicht auf deine Gefühle, das ist so ungenau, fuzzy. Das macht man nicht, wenn man gute Entscheidungen trifft. Daraufhin haben diese Leute vernachlässigt, auf ihr Bauchgefühl zu achten. Bauchgefühl ist ein interessanter Begriff, weil wir im Darm ein zweites neuronales Netzwerk haben, wirklich ein Gehirn, immerhin 2 Milliarden Nervenzellen, also so viel wie ein
Wow.
Hunde- oder Katzenhirn auch hat.
Wow.
Und zwischen diesem Bauchgehirn, das hat auch noch einen wissenschaftlichen Namen, aber der fällt mir morgen wieder ein, und unserem zentralen Nervensystem gibt es enge Verbindungen. Und man kann lernen, darauf zu achten, das wahrzunehmen und solche Signale ernst zu nehmen, zum Beispiel als Triggerhinweise. Ich hatte ein scheiß Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Wer sehr verstandesmäßig geprägt ist, wird sagen, ach was, alle Indikatoren stimmen, das ist ein guter Deal. Wer dieses zweite Entscheidungssystem Bauchgefühl jetzt in Gänsefüßchen ernst nimmt, hat noch ein zweites Entscheidungssystem und sagt, okay, schlafen wir nochmal drüber. Gehen wir nochmal eine Extraschleife und gucken, ob wirklich alles stimmt.
Dass der verkopfte Mensch seinem Bauch traut, ist das ein langer Weg?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich sag mal, es gibt ja auch die anderen, die mehr ihrem Bauch trauen als ihrem Kopf. Die
Genau.
sind dann halt Tänzer oder Jazzmusiker geworden oder was gibt's noch so?
Künstler?
Künstler, Teamsportler, die sind viel mehr bei Körperwahrnehmung, extrem schnelle Reaktionen. Also jemand, der in einer Teamsportart spielt, der nimmt aus den Augenwinkeln Details war, rennt los, der kann dir nicht erklären, was er macht, geht viel zu schnell. Der würde den Ball nicht kriegen, wenn er erstmal drüber nachdenkt. Es muss extrem schnell funktionieren. Dem würde vielleicht manchmal das Stoppen und Nachdenken gut tun. Also die Impulshemmung, beim Cool heißt das die Selbstbremsung. Aber
Jetzt
ich gehe mal
verstehe
davon
ich.
aus, viele Leute, die ins Coaching kommen, die sind eher im Verstand gut. Und sind jetzt nicht so die, die sich mit Tanzen, Musik machen und Makramee ganz wohl fühlen.
Jetzt verstehe ich den Baumgart hier in Köln vom FC, der gesagt hat, Jungs, hört auf zu denken, spielt einfach. Wahrscheinlich hat er das damit gemeint, dass die einfach viel zu lange nachdenken, bis sie zu einer Entscheidung kommen, einfach aus dem Bauch herauslachen machen sollen. Sehr hilfreich, dieser Gedanke, schließt bei mir eine Lücke, die ich hatte. Und die Frage ist, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse über Emotionen, die für Coaches besonders wichtig sein könnten?
Oh, es gibt jede Menge, aber wie soll ich jetzt wissen, was für Coaches besonders? Naja, vielleicht zwei Dinge. Ich rate jetzt einfach mal. Es hilft selten, mit dem Verstand zu sagen, jetzt hab mal keine Angst oder jetzt reg dich mal nicht so auf.
Genau.
Weil, wissenschaftliches Erkenntnis. Das wäre zum Beispiel der Gerhard Roth in Bremen. Der hat neurobiologisch belegt, also erstmal gehen die Verbindungen zwischen unseren Angstzentren, eins davon ist die Amygdala, die Mandelkerne, aber nicht alleine, aber die Amygdala spielt eine zentrale Rolle. Die Vernetzungen gehen von dort nicht nach links in den Verstand, sondern in die rechte Gehirnhälfte, ins sogenannte Selbst. Und dieses Selbst kann nicht sprechen. Das heißt, wir entscheiden damit, wir nehmen was wahr, wir haben einen starken Impuls, aber das sind Gehirnregionen, die können ihre Prozesse nicht verbalisieren. Also die Verbindung zwischen der Angst, geht in das sprachferne Zentrum. Zweitens, die Leitungen top-down sind wesentlich stärker, nein, die bottom-up sind stärker als die top-down. Die Aufklärung nach Descartes, Kant und so weiter sagt, wir sind Herr im Haus. Das heißt, auch bei Freud findet sich das mit dem Ich. Also der Verstand, unser bewusstes Denken ist der Herr im Haus und wir entscheiden und können auch sagen, ich habe keine Angst. Dann gehen wir halt in den Keller und pfeifen. Die Neurobiologie der letzten 20 Jahre sagt, wenn die Angst da ist, dann wird die den Verstand steuern und gegebenenfalls erfindet der Verstand dann Geschichten, dass das gar keine Angst war, sondern dass er das irgendwie nur aus Langeweile gemacht hat.
Ja, kennen wir. Ja, sehr schön, sehr
Also wir
schön.
sind, das wäre da Roth oder wie heißt er, relativ neu ist der Philipp Sterzer. Das ist ein Psychiater, der sich viel mit Schizophrenie beschäftigt hat und von dort auf das Thema kommt Verschwörungstheorien. Das würde jetzt länger dauern, das lasse ich weg. Aber der auch belegt von, eigentlich sind wir sehr stark von unseren Emotionen gesteuert, aber der sprechende Teil unseres Verstandes ist sehr geschickt darin, Geschichten zu erfinden, die dann erklären von, das war gar nicht kein meine Angst, das war eine ganz vernünftige Entscheidung und ich habe das absichtlich gemacht. Und manchmal glauben wir das selber.
Faszinierend.
Das
Jetzt gibt
war
es,
eine.
ja,
Ich überlege
hast
gerade.
du noch eine
Doch,
weitere?
es gibt noch eine zweite, vielleicht die gehört zu einer anderen Frage, die du mir noch stellen willst. Emotionale Blockaden. Ich bin mal so frech und
Ja,
bin
genau.
mal weg.
Das wäre das nächste gewesen, genau.
Oder wir können uns nicht entscheiden. Die Maja Storch ging in der Anfangszeit davon aus, wir haben quasi auf eine Situation eine positive oder eine negative Reaktion. Und dann gab es so einen Schieberegler zwischen 0 und 100. 0 war negativ oder 50 plus, 50 minus. So ging es los. Dann haben die gemerkt, Moment, wir haben für affektive Bewertung zwei Systeme. Das eine geht über die erwähnte Amygdala und ist für negativen Affekt zuständig. Also Angst, Aversion, schmeckt bitter und giftig. Der Nucleus accumbens ist vorwiegend für Positives zuständig. Inzwischen weiß man, 1 zu 1 stimmt das nicht, aber 80-20 geht es dahin. Also kann ich mir als Coach merken, ich kann zu der gleichen Situation, die mir zum Beispiel bevorsteht nächste Woche, sowohl positive wie auch negative Affekte haben und die passieren gleichzeitig.
Bei meinem Klienten, also in der Rolle ich als Coach
Ja.
und beim Klienten passiert das gleichzeitig.
Bei dir als Coach natürlich auch.
Auch
Dein
klar, weil ich auch Mensch
Coachee
bin. Ja.
kann dir sympathisch sein und irgendwie trotzdem schräg vorkommen, aber bleiben wir mal beim Coachee.
Ja. Und wie kann ich dem Coachee dabei helfen bei diesen Blockaden?
Also, du könntest mit ihm eine Affektbilanz machen. Du nimmst dir ein Flipchart. Wenn du so retro bist, wie ich mit sowas noch arbeitest, malst zwei lange Skalen drauf. Da steht unten 0 und oben 100. Die eine ist rot und kriegt ein Minus, die andere ist grün und kriegt ein Plus. Und fragst, wenn du jetzt dran denkst, nächste Woche in diese Besprechung mit deinen Kollegen zu gehen, wie stark ist deine positive Vorfreude da drauf? Dann sage ich bei dem Meeting, wo ich gerade weggelaufen bin, 50. Wie stark ist deine negative Reaktion? Wenn ich dann sage 40, dann weißt du als Coach, der hat gemischte Gefühle. Das kommt aus der Alltagssprache, ist aber ein hinreißend präziser Begriff, dass ich mich vielleicht nicht ent werde entscheiden können, weil die anziehenden und die abstoßenden Kräfte sind ungefähr gleich stark. Ich werde hin und her überlegen, habe ich was anderes zu tun? Kann ich mir kurzfristig noch eine Erkältung zulegen? Kann ich einen Zug erwischen, der zu spät kommt? Aber eigentlich will ich da nicht hin. Wenn ich dann was finde, wo ich einen negativen Affekt von 5 habe und einen positiven von 80, dann merkt mein Coachee schon selber von, boah, das ist mir jetzt richtig wichtig und das hat eine hohe Priorität für mich. Los geht's.
Affektbilder, total einfaches Instrument, aber sehr wirkungsvoll scheint es mir.
Ich bin davon immer wieder überrascht. Ja, es wirkt sehr einfach, was auch den Vorteil hat, dass du mit den meisten Klienten damit gut arbeiten kannst. Es gibt ja tolle Tools, die nicht mit jedem gehen. Affektbilanz ist relativ robust. Und du hast das Ganze visualisiert. Du kommst aus dem Nursprechen
Genau,
raus. Du
ja.
kommst in die Visualisierung, kannst von außen drauf gucken und kannst mit dem Ding weiterarbeiten und fragen von, was müsste denn passieren, damit sie von minus 30 auf minus 5 kommen? Zum
Da
Beispiel.
höre ich so ein bisschen Steve the Chaser raus. Eine Wunderfrage. Ja, das passt. Kann ich mit diesem Bild auch sehen, ob ich eigene Blockaden noch in dem Thema habe, als Coach, was noch nicht reflektiert ist, aufgearbeitet ist bei mir?
Da muss ich um zwei Ecken denken. Dann müsstest du das für dich als Coach machen. Also ich erfinde jetzt was. Machst die Affektbilanz mit dir selbst und überlegst dir, wie positiv reagiere ich auf den Klienten, Coachee,
Ja.
und wie stark vielleicht negativ.
Oder auf sein Thema.
Oder auf sein Thema. Bin ich verfangen? Bin ich befangen? Sollte ich ihn besser abgeben, weil das mein eigenes Thema ist? Ich habe gerade einen, wo ich beim Erstgespräch dachte, der will gar nicht. Seine Chefin schickt ihn. Also,
Genau.
und da habe ich gemischte Gefühle. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache. Der Worst Case ist, dass ich der Chefin sage, ich glaube, das hat so keinen Zweck. Soweit bin ich noch nicht. Er kriegt noch eine zweite und eine dritte Chance. Aber mein Warnsystem ist angesprungen und ich habe so ein Gefühl von, so richtig stimmt das nicht. Also ich kann das auch zur Selbstdiagnostik einsetzen.
Neue Erkenntnis, super. Wenn wir oder wenn du uns noch als Coaches irgendeinen Tipp geben könntest, worauf wir bei den Emotionen unserer Coaches noch achten sollten, gerade wenn es um Entscheidungen geht, so nach dem Motto berühmte letzte Sätze, kannst du das noch einen Abbinder mal dir einfallen lassen?
Letzte Sätze. Da hänge ich jetzt gerade, aber es fällt mir bestimmt was ein. Also noch eine Kleinigkeit zwischendurch. Bei schwierigen Fragen 90 Sekunden warten. Das ist jetzt natürlich im Podcast schwierig, aber in anderen Situationen finde ich das sehr hilfreich. Wenn ich 2 + 4 rechne, dann weiß mein Verstand sofort die richtige Lösung oder er weiß sie nicht. Wenn ich mein Extensionsgedächtnis, mein Erfahrungsgedächtnis befrage, dann sucht das erstmal in Hunderten, manche behaupten sogar bei Experten Tausenden von ähnlichen Situationen, lass ihm 90 Sekunden Zeit. Ich mache das ganz oft, wenn mir ein Name von jemandem nicht einfällt. Früher habe ich dann, muss mir doch einfallen. Inzwischen weiß ich, erzähl was anderes, mach weiter. Und innerhalb von 90 Sekunden fällt mir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieser Name ein.
Das ist
Also,
mir eben aufgefallen, als du gesagt hast, das fällt mir morgen wieder ein. Das war einer deiner Sätze eben. Genau.
ja. Und wenn ich das jetzt als Empfehlung umbauen sollte, dann könnte das sein, Wenn ich mit dem Coachee gerade nicht weiß, was ist der nächste Schritt? Also A, im Psychodrama habe ich gelernt, guck deinen Coachee an und frag ihn, was glauben Sie, was jetzt der nächste Schritt wäre?
Ja.
Also meistens weiß der wirklich, wo es weitergeht. B, lass dir 2 Minuten Zeit, weil in der Zeit arbeitet dein Erfahrungsgedächtnis weiter, ohne dass du davon selbst das mitkriegst. Und plötzlich kommt so eine Lösung um die Ecke. Das ist dann wie Archimedes in der Badewanne und der Kekule, der von der Schlange träumt, die sich in den Schwanz beißt. Dann wären wir bei Kreativitätsforschung. Und manchmal, da kenne ich einen Kollegen, den ich dafür sehr bewundere, mach einfach eine Pause und denk 15 Sekunden nach. Wir haben eine soziale Regel, dass man das nicht machen darf.
Genau.
Aber oft ist das total gut, um eine bessere Lösung zu finden.
Bernd, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Die Zeit ist verflogen und ich habe ganz viele Sachen auch mitgeschrieben, ganz neu für mich. Recht herzlichen Dank dafür. Wir haben einen Klappentext, wir haben deine E-Mail-Adresse, falls noch irgendjemand Fragen hat an dich. Recht, recht herzlichen Dank und ja, bin gespannt, wenn wir uns nächstes Mal wieder treffen. Vielleicht in Berlin oder in Erfurt, wer weiß es.
Ich danke dir, es war ein sehr anregendes Gespräch und ich würde jetzt gerne Tafel Schokolade mit dir essen.
Gerne.